Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Hundert Seiten Anklage, darin aufgeführt 99 Fälle sexuellen Missbrauchs. Heute hat in Köln der Prozess gegen einen Mann begonnen, der viele Jahre lang Kinder sexuell missbraucht haben soll. Hintergrundinformationen gleich bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir aus der Gemeinde bei Ulm, in der gestern zwei Schülerinnen Opfer eines Messerangriffs wurden. Und wir wollen wissen, wie die Labore der Winterwelle trotzen. Erst Corona, jetzt die Grippe und das RS-Virus. Und am Ende der Sendung schauen wir noch nach Helgoland. Robbenbabys sind dort ein Tourismusmagnet mit Herausforderungen. Heute hat vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen einen 45-Jährigen im Missbrauchskomplex Wermelskirchen begonnen. Dem Beschuldigten wird sexualisierte Gewalt an Kindern in 99 Fällen vorgeworfen. Unsere Korrespondentin Felicitas Böselager war vor Ort. Frau Böselager, wie war der Prozessauftakt?
Ja, Frau Hennen, das kann man gar nicht anders als grauenvoll bezeichnen. Die Staatsanwältin, die haben hier über 2 Stunden lang sehr detailliert die Vorwürfe vorgelesen. Da ging es um sexuellen Missbrauch an 13 Mädchen und Jungen, die zwischen 4 Wochen und 13 Jahren alt waren. Der Angeklagte hat sich bei den Fällen zum Teil als Babysitter ausgegeben. Die Eltern hatten ihn dann damals übers Internet engagiert oder er war mit den Eltern der Kinder privat bekannt. Und Markus R. hat seine Taten dokumentiert, gefilmt und akribisch archiviert, sodass hier ein ziemlich umfassendes Bild sichtbar wurde. Schon als der Fall vor knapp einem Jahr bekannt wurde, haben die ErmittlerInnen von einer unfassbaren Brutalität gesprochen. Und das wurde auch heute hier nochmal ganz deutlich. Eine Vertreterin der Nebenkläger hat eben davon gesprochen, dass es für sie ein sehr bedrückender Tag war und dass ihr die Worte für diese Taten, die wir heute gehört haben, fehlen.
Hat sich denn der Angeklagte zu den Vorwürfen geäußert? Sein Anwalt hatte ja im Vorfeld ein Geständnis angekündigt.
Also bislang hat er sich selbst noch nicht geäußert, aber sein Anwalt hat am Ende des heutigen Prozesstages ein 4-seitiges Statement vorgelesen und das dann im Anschluss auch verteilt. Und in diesem Statement hat der Angeklagte alle Taten umfassend eingeräumt. Also alles, was in der Anklageschrift stand, sei praktisch richtig, so war es formuliert. Und der Verteidiger hat davon gesprochen, dass sein Mandant versuchen will, den Opfern Schmerzensgeld zu zahlen. Wie genau das aussehen soll, das ist aber noch nicht klar. Außerdem hat er betont, dass der Angeklagte sich in den vergangenen Jahren verändert habe. Der Verteidiger hat dann auf Zeitungsberichte verwiesen, die Markus R. als Monster bezeichnet haben. Und dann hat der Verteidiger gesagt, dass man nach dieser Anklageverlesung wirklich den Eindruck haben könne, dass hier ein Monster sitzt. Aber dass sich Markus R. in der letzten Zeit verändert habe, wörtlich hat das der Verteidiger so ausgedrückt. Er hat gesagt, heute sitzt hier eine andere Persönlichkeit, die nicht mehr das Monster ist, das alle fürchten müssen. Das war dann auch der Schlusssatz dieses Statements. Und morgen, also beim zweiten Prozesstag, will Markus R. sich dann selbst einlassen.
Die Eltern sind ja durch Anwälte vertreten als Nebenkläger. Gab es von deren Seite Reaktionen?
Ja, also ich habe mit einer Nebenklageanwältin gesprochen, die gesagt hat, dass es eben ein sehr bedrückender Tag war und dass sie aber es als positiv bewertet, dass Markus R. sich eingelassen hat und also zur Aufklärung beitragen will. Morgen will Markus R. sich ja nochmal selber dann äußern. Dazu hat die Nebenanklägerin aber gesagt, dass sie diese Äußerung gar nicht unbedingt noch hören muss nach dieser langen Anklageverlesung heute.
Es ist ja von einem Missbrauchskomplex die Rede. Will heißen, es gibt Ermittlungsverfahren gegen weitere Beschuldigte und es gibt Spuren bis nach Großbritannien und Kanada. Wie groß ist dieser Fall?
Ja, dadurch, dass Markus R. alle seine Taten gefilmt und dokumentiert hat, gibt es eine riesige Datenmenge, die auch zu anderen mutmaßlichen Tätern führt, mit denen er zum Teil online gemeinsam Missbrauch durchgeführt haben soll oder mit denen er Videos geteilt hat, die sexualisierte Gewalt an Kindern zeigen. Und Markus R. hat nach seiner Festnahme mit der Polizei kooperiert und sie zum Beispiel auch unter seinem Pseudonym im Darknet ermitteln lassen. Das hat dazu geführt, insgesamt diese Datenmenge und die Kooperation, dass die Polizei jetzt gegen 130 weitere mutmaßliche Täter ermittelt. Und dieser Fall, der erinnert schwer sehr an die Missbrauchskomplexe von Münster, von Bergisch Gladbach und Lüchte, die hier in Nordrhein-Westfalen, also aber auch in ganz Deutschland, ja in den letzten Jahren für viel Aufsehen gesorgt haben. Mit dem Haupttäter von Münster stand Markus R. auch in Kontakt. Damals konnten die Ermittler ihn aber nicht identifizieren. Und dieser Missbrauchskomplex jetzt von Wermelskirchen, der könnte der bislang größte werden, der in NRW aufgedeckt wurde. Aber es ist noch unklar, ob es wirklich so ist, weil die Ermittlungen eben noch laufen.
Zum Kindesmissbrauchprozess Wermelskirchen waren das Hintergrundinformationen von unserer Korrespondentin Felicitas Böselager. Und wir schauen direkt weiter nach Süddeutschland, in die Nähe von Ulm. Dort hat eine Bluttat die Gemeinde Illerkirchberg erschüttert. Gestern Morgen hat dort ein Mann zwei Mädchen auf dem Schulweg angegriffen. Eine 14-Jährige ist durch die Messerattacke gestorben. Maja Nötzel mit Reaktionen vor Ort.
Immer wieder kommen Menschen mit Blumen und Kerzen vorbei, halten inne, weinen. Nicht nur aus dem kleinen Ort, sondern auch aus den Nachbargemeinden kommen sie, um zu trauern. Gestern Abend kamen hunderte Illerkirchberger in den engen Weg. Trauer, Wut, Verzweiflung wurden laut.
Seitdem das hier ist, ist es schrecklich, seitdem die Unterkunft hier ist.
Tief bestürzt und finden keine Worte, dass sowas in unserem Ort passiert.
Dass man so nah dran ist, hier in der eigenen Umgebung, dass sowas passiert, ist natürlich ein Drama.
Heute Vormittag ist der Ulmer Polizeisprecher Wolfgang Jürgens am Tatort, um die vielen Presseanfragen zu beantworten. Auf die alles beherrschende Frage, warum, hat er aber keine Antwort.
Motiv ist etwas, was sich im Laufe eines Ermittlungsverfahrens erst als letztes herausstellt. Da müssen wir noch Geduld haben. Im Hinblick auf den Zustand des Verdächtigen können wir momentan nicht sagen, solange wir nicht selber mit ihm gesprochen haben. Und dann wird auch ganz sicher gutachterlich drauf geschaut, nicht nur von der Polizei, sondern von jemandem, der diesen Beruf dann auch gelernt hat, den Beruf des Gutachters einer möglichen psychischen Erkrankung oder welche Ursachen das auch immer haben könnte. Auch das wird dann gemacht, wenn es gemacht werden muss.
Drei Männer hat die Polizei gestern zur Befragung mitgenommen. Gegen zwei konnte sich der Tatverdacht nicht erhärten. Sie sind inzwischen in einer anderen Unterkunft untergebracht. Der dritte, der tatverdächtige 27-Jährige, liegt selbst mit Verletzungen im Krankenhaus und konnte noch nicht befragt werden, so der Polizeisprecher. Auch das 13-jährige Mädchen ist noch in Behandlung.
Nach unserem Kenntnisstand ist zu vermuten, dass sie auf dem Weg der Besserung ist. Das würde uns unheimlich freuen, wenn es ihr dann auch besser geht. Ja.
Von Seiten des Rathauses Illerkirchberg gibt es heute keine weiteren Erklärungen zu dem Flüchtlingsheim oder seinen Bewohnern. Auch nicht, ob die Bevölkerung Kontakt zu den Bewohnern hatte oder in welcher Art die Bewohner betreut wurden. Der Bürgermeister will heute im Laufe des Tages ein Statement auf der Internetseite veröffentlichen, hieß es. Außerdem wird er zusammen mit dem türkischen Botschafter und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel den Tatort besuchen.
Erinnern Sie sich noch, vor einem Jahr, da erreichte die Coronavirus-Variante Omikron Deutschland. Mit steigenden Inzidenzen schoss auch die Zahl der PCR-Tests in die Höhe. Und nicht nur Ärzte, auch die Labore arbeiteten im Akkord. Das berichtete uns damals Andreas Bobrowski, Vorsitzender des Berufsverbandes der Laborärzte und selbst Chef eines Lübecker Labors. Jetzt, ein Jahr später, wollte ich von ihm wissen, wie gut er und sein Personal zur Zeit der Winterwelle trotzen.
Die Testsituation insgesamt stellt sich deutlich günstiger dar. Das heißt, wir haben, was das Personal angeht, was auch Tests und Material angeht, uns gut vorbereitet. Wir haben also nicht den Fehler wie vor einem Jahr begangen, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Winterwelle nicht so hoch sind. Wir freuen uns natürlich darüber, dass unsere Befürchtungen und auch die Befürchtungen unseres Gesundheitsministers bisher nicht eingetreten sind. Also insofern sind wir, was das Testgeschehen angeht, sehr entspannt.
Wie hoch ist denn die Auslastung zurzeit in Ihrem Labor?
Die Auslastung bei den Covid-Testen ist so zwischen 30% und 40%. Das heißt, da ist noch ausreichend Luft nach oben. Das, was etwas schwieriger geworden ist, muss man sagen, sind die Randbedingungen. Stichwort Energiekosten vor allen Dingen, die uns natürlich wie alle Betriebe jetzt doch große Sorgen machen, weil eine Laborähnliche Anschlusswerte, was den Strom angeht, wie große Röntgenpraxen.
Sie setzen jetzt verstärkt auf Mehrfachtestungen. Warum?
Ja, also das, was wir gelernt haben aus der gesamten Covid-Pandemie, ist natürlich, dass es sich hier um ansteckende Erkrankungen handelt und dass das schnelle Ergebnis ist, das, was den Ärzten und auch der gesamten Ausbreitung der Erkrankung am besten entgegenwirkt. Das heißt, wir haben, statt wir jetzt Einzeltestungen machen auf Influenza, RSV und Covid, gibt es sogenannte Multiplex-PCR. Das heißt, da werden mehrere Keime nach einer Isolierung dann sind nachweisbar. Und dadurch sparen wir deutlich Zeit.
Mhm. Was für ein Bild gewinnen Sie denn dadurch? Also zurzeit stecken sich ja sehr viele Menschen mit der Atemwegsinfektion RSV an und auch die Grippewelle, die ist da. Wie problematisch ist die Situation?
Also man muss das so ein bisschen nach Altersgruppen unterscheiden. Bei den Erwachsenen und bei den Schulkindern dominiert die Influenza A mit weit über 50% der positiven Fälle. Was uns so etwas erstaunt, ist, dass diese Grippewelle deutlich früher in diesem Jahr auftritt, als das in den vergangenen Jahren war. Normalerweise hatten wir den höchsten Punkt so Ende Januar, Anfang Februar. Bei den RSV-Viren ist es so, das betrifft vor allen Dingen die Kleinkinder zwischen 0 und 4 Jahren. Auch da haben wir Positivraten um die 50% mit zunehmender Tendenz. Und das ist ja auch das, was die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen und in den Krankenhäusern berichten. Covid, da ist eine etwas besondere Situation, weil diese Teste ja im Normalfall nur durchgeführt werden, wenn ein positiver Antigen-Schnelltest vorliegt. Insofern kann man die Positivraten, die hier sind, die natürlich auch sehr hoch sind, nicht ganz so bewerten wie die von mir geschilderten anderen Positivraten.
Sie haben gesagt, die Grippewelle, die tritt dieses Jahr sehr früh auf. Wie erklären Sie sich das?
Also früher gab es bei den älteren Kolleginnen und Kollegen immer das Wort der stillen Feierung. Das heißt, dass also über das ganze Jahr verteilt immer wieder auch leichte Grippeausbrüche und Ähnliches stattfinden. Das konzentriert sich jetzt alles letztendlich auf einen kurzen, auf einen sehr schmalen Zeitraum, der eigentlich ja in dem Augenblick angefangen hat, als die Maskenpflicht gelockert wird. Das heißt, wir kriegen jetzt die geballte Infektionswelle wahrscheinlich auch mit einem Nachholeffekt aus den beiden letzten Jahren. Ich denke, gerade beim RSV, bei den Kleinkindern wird das so der Fall sein. Das hat uns alle so ein bisschen überrascht. Auch, dass es immer wieder zu Ausbrüchen in Altenheimen und ähnlichen Gemeinschaftsauskünften kommt. Also hier haben wir eine Sondersituation, die wir vielleicht in den Vor-Covid-Jahren nicht in dieser Art und Weise feststellen konnten.
Und wie gut sind Sie für diese Situation jetzt gewappnet?
Also die Labore, und da kann ich für ganz Deutschland sprechen, sind sehr gut gewappnet darauf. Es gibt, wie gesagt, ausreichend Testmaterial. Ist überhaupt kein Problem. Wir können alle Wünsche, die vor allen Dingen aus den hausärztlichen und kinderärztlichen Praxen kommen, innerhalb von 24 Stunden, meist sogar innerhalb von 12 Stunden befriedigen und die entsprechenden Ergebnisse an die Kollegen weiterreichen.
Allerdings kämpfen auch Sie mit dem Ausfall von eigenem Personal. Wie kommt's?
Ja, also das ist natürlich, so wie alle, wird natürlich auch im Labor der eine oder andere, vor allen Dingen von Covid krank, aber auch von Influenza. Bei dem Covid sind wir sehr vorsichtig. Das heißt, wir machen nach 5 Tagen nochmal einen PCR-Test. Diese sind meistens positiv, sodass wir uns darauf eingestellt haben, dass unsere Mitarbeiter meistens 10 Tage lang nicht im Labor arbeiten können. Bei der Influenza ist es etwas günstiger. Das heißt, so wie alle leiden wir natürlich auch an Personalmangel, an fehlendem Personal. Aber es ist längst nicht so drastisch, wie das aus den Schulen geschildert werden, weil natürlich der Altersdurchschnitt in einem Labor deutlich älter ist. Und gerade was die Influenza angeht, die Kolleginnen und Kollegen relativ schnell wieder am Arbeitsplatz erscheinen können.
Sagt Andreas Bobrowski, Vorsitzender des Berufsverbandes der Laborärzte. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Von Ende November bis in den Februar hinein kommen die Kegelrobben aus der Nordsee auf Helgoland zusammen, um dort ihre Jungen zur Welt zu bringen. Das Ereignis zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen an. Doch inzwischen gibt es so viel Robbennachwuchs, dass der Strand aus Sicherheitsgründen gesperrt werden muss. Die Gemeinde Helgoland hat sich nun etwas einfallen lassen. Unser Korrespondent Jörn Schaar war vor Ort.
Diese junge Kegelrobbe hat Hunger. Sie muss auf sich aufmerksam machen, damit ihre Mutter sie säugen kommt. Mehr als 400 kleine Kegelrobben sind seit Mitte November auf der Helgoländer Badeinsel Düne zur Welt gekommen. Im vergangenen Jahr haben die Naturschützer vom Verein Jordsand zwischen Anfang November und Ende Januar mehr als 700 Geburten gezählt. Für die Leiterin der Helgoländer Jordsand-Station Rebecca Ballstedt ist klar, die Tiere finden hier ideale Bedingungen vor.
Sie müssen halt ein gutes Nahrungsangebot haben und das scheinen sie zu haben, weil sonst hätten sie eben nicht so fitte Jungtiere, die sie halt dann jedes Jahr zur Welt bringen können. Und dann hat das natürlich auch damit zu tun, dass die Tiere halt sehr störungsarm ihre Jungen eben auch aufziehen können, dass Jungtiere dann nicht versterben, weil die Muttertiere sie verlassen haben, weil sie sich ständig gestört fühlen.
Normalerweise leben nur ein paar Dutzend Kegelrobben auf der Düne. Wenn die Wurfzeit beginnt, kommen sie zu Hunderten her. Hier auf Helgoland finden sie genau die Bedingungen, die sie brauchen. Viel Fisch und genug Platz, der auch bei Hochwasser nicht überschwemmt wird. Denn das weiße Fell der Jungtiere, Lanugo genannt, ist fürs Schwimmen nicht gemacht, erklärt die Naturschützerin Rebecca Ballstedt während einer der fast täglich stattfindenden Führungen.
Bei Seehunden ist das egal, die verlieren ihr Lanugo schon im Mutterleib und müssen nach ein paar Stunden schwimmen gehen. Bei den Keglern ist es so, dass sie die ersten 2 bis 3 Wochen Minimum eigentlich an Land liegen. Denn ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Jungtiere nach 2 bis 3 Wochen komplett auf sich allein gestellt sind. Völlig verrückt, was da für ein genetisches Programm ablaufen muss, dass die Tiere halt dann irgendwann auch verstehen, okay, das ist wohl nicht so gedacht, dass ich mein Leben lang hier am Strand liegen bleiben soll, sondern da muss ich wohl hin, um mir zu treffen zu suchen.
12 bis 14 Kilo wiegen die jungen Kegelrobben bei der Geburt. Pro Tag nehmen sie knapp 1,5 Kilo an Gewicht zu, damit sie mit einem Gewicht von 50 bis 60 Kilo allein in der Nordsee überleben können.
Das geht eben nur, weil die Mütter sich über das Jahr eine sehr dicke Speckschicht anfressen, den sogenannten Blubber. Und sie produzieren dann eine Muttermilch, die etwa zwischen 50% und 60% Fettgehalt hat. Was wir als Weichkäse auf dem Brötchen haben, ist das, was die ausschließliche Nahrung halt für junge Kegelrobben in den ersten 2 bis 3 Wochen ist.
Die Helgoländer Gemeindeverwaltung schätzt, dass etwa die Hälfte der Wintertouristen auf der Insel wegen der Kegelrobben anreisen. Weil immer mehr Kegelrobben am Strand liegen und gleichzeitig immer mehr Urlauber die Tiere beobachten wollen, hat die Gemeinde den Strand abgesperrt. Rebecca Ballstedt.
Man kommt tatsächlich zu dieser Jahreszeit, wie ihr seht, so nah wie sonst nie eigentlich an die Tiere heran. Warum? Weil wir eben ganz bewusst diese Aussichtspunkte hier gestaltet haben. Wer vor 5, 6 Jahren vielleicht schon mal im Winter hier auf der Düne war, hat es erlebt, dass ihr als Spaziergänger jetzt quasi quer durch die Kolonie gelaufen wärt. Bis dahin gab es nämlich hier noch keinen Beschluss dazu, wie man mit den Wildtieren und dem Tourismus umgeht. Das ist für uns ein riesiger naturschutzfachlicher Vorteil, denn die meisten Tiere können so naturnah wie möglich hier auch geschützt auf der Helgoländer Düne zur Welt kommen und auch vorbereitet werden auf ihr Wildtierleben danach.
An der heutigen Führung nehmen etwa 15 Leute teil. Einige haben Ferngläser dabei, andere Fotoapparate. Silke Schmölker aus Hannover kommt sonst nur im Sommer auf die Insel und ist beeindruckt von dem, was sie am Nordstrand der Düne zu sehen bekommt.
So nah dran, das ist ja recht selten gewesen, ne?
Verena Berger-Fenske ist mit ihr zusammen unterwegs und zückt während der Führung immer wieder den Fotoapparat, denn
von Kindheit an im Prinzip ist da so ein Robbenbaby immer der Inbegriff von niedlich. Und dann liegen die hier einfach so rum. Das ist schon echt, also muss ich auch sagen, gefällt mir auch sehr gut. Hätte ich nicht gedacht.
Dabei darf man nicht vergessen, wie gefährlich Kegelrobben gerade während der Wurfzeit werden können. Auch deswegen sind die Zugänge zum Strand abgesperrt, erklärt Rebecca Ballstedt.
Jetzt gerade im Winter, wenn sie ihre Jungen verteidigen oder völlig wild geworden der Paarung nachgehen, ist es schon ein sehr großes Gefährdungspotenzial für den Menschen. Das sind die größten Raubtiere, die wir haben. Und egal, ob sie klein und niedlich aussehen oder groß und ausgewachsen sind, da gehören unsere Finger nicht hin. Sondern wir können einfach mit unseren Augen streicheln.
Jörn Schaar über Robbennachwuchs auf Helgoland. Personalkürzen für Energiekosten, Pläne der Ruhr-Uni Bochum sorgen für Kritik. Mehr dazu gleich hören Sie in der Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Kate Malaike. Das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.